Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen, der Fidelity-Podcast Ausgabe 22, passend zu unserer aktuellen Magazinausgabe 81. Das sind Zahlen, vielleicht müssen wir da mathematisch mal was draus machen, machen wir aber jetzt nicht. Hallo Carsten, Carsten ist da, Carsten Barnbeck, mein Chefredakteur, ich bin Frank Lechtenberg. Wir legen direkt los mit Themen, die wir haben in dieser Ausgabe und da sind wieder echte Brecher mit dabei. Ich finde das Bild im Editorial so schön, wo die Redaktion, der Vertrieb auf riesen Flight Cases sitzt.
Oh Mann, ja.
Und das ist einer dieser Lautsprecher, die man als Immobilie bezeichnen kann.
Allerdings, ich grüße erstmal herzlich zurück. Hallo, hier ist der Carsten. Das war tatsächlich ein Tag, an dem wir uns noch lange erinnern werden, weil das war ein ziemliches Abenteuer, die Lautsprecher einzupacken und auf die Palette zu zurren. Und das war so, dass die Omnium ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das Gewicht eines Lautsprechers liegt so bei 160 Kilogramm plus ein Flight Case, der selbst nochmal in ähnlichen Dimensionen liegt. Also viel leichter ist der nicht.
Wir sprechen über Wilson Banish, genau.
Genau, ja. die zwei Lautsprecher werden zweiteilig verpackt. Da sind die Kopfteile abnehmbar. Das ist eine echte Erfahrung. Also es ist extra der Vertrieb vorbeigekommen, um uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, weil die Angst hatten, dass wir irgendwas falsch machen, ist wahrscheinlich die falsche Formulierung, aber es ist einfach besser, wenn da sachkundige Hilfe zur Hand ist und viele, viele Hände. Und das ist so, dass man, das ist fantastisch, die Box wird mit einem Blasebalg abgehoben, also der Kopfteil, und dann werden die Käbelchen innen gekappt und dann gibt es extra, in der Verpackung liegen so Einschraubhülsen, das sind im Grunde genommen Griffe, die man vorne und hinten in den Kopfteil reinschrauben kann, und dann kann man das zu zweit oder vielleicht auch zu dritt sehr bequem runterheben. Und auch der eigentliche Lautsprecher, also der riesige Bassteil, der unten ist, der wandert wie von allein in seine Kartonage rein, ins riesige Flight Case. Die Probleme beginnen eigentlich erst dann, wenn das Flight Case ordnungsgemäß verschlossen ist. Weil dann hat man zwei, ich tippe mal 205 Kilo-Särge vor sich stehen, die irgendwie aufeinander gewuchtet werden müssen. Und wir hatten das Ganze so terminiert, dass die Herrschaften von der IAD morgens bei uns vorbeigekommen sind. Ich glaube, wir haben um 8 schon losgelegt. Und um 10.30 Uhr oder sowas war eine Spezialspedition terminiert. Ich bin gerade nicht sicher. Ne? Ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht war die um 12 avisiert. Die stand allerdings schon eine halbe Stunde vorher auf dem Hof. Und das war so eine Last-Minute-Aktion, weil wir haben dann auch noch gemerkt, nee, das geht so nicht. Wir müssen da irgendwie Sperrbänder, Zurbänder oder sowas um die Palette rum machen, die wir in der Länge, wie es nötig war, gar nicht da hatten. Also wie gesagt, das ist so, wir betiteln unseren Podcast ja immer so schön, die Geschichten hinter den Geschichten. Das ist so eine Geschichte hinter der Geschichte, die wir wirklich durchlitten haben. Wobei ich dazu sagen muss, das ist jetzt nur ein Teilausschnitt, weil sobald der im Hörraum stand, der Lautsprecher, war das einfach die Götterklasse, muss man klipp und klar sagen. Ein unfassbar cooler Lautsprecher, der einfach pure Musik macht. Das ist in einer Art und Weise und Intensität, wie ich das selten bei uns im Hörraum erlebt habe. Also wirklich, wir hatten von Solnord eine Vor-Endstufen-Kombination dazu, die entsprechende Motorisierung beigesteuert hat. Und dann war das einfach nur so zurücklehnen und Musik hören. Ich glaube, ich habe die 3 Wochen, die ich die ungestört im Hörraum hatte, in Klammern Urlaubslehre in der Redaktion, habe ich einfach permanent diese Anlage laufen lassen und habe aus dem Büro, so 3 Zimmer weiter, habe ich immer zugehört. Und das klang
klang immer noch
gut. Das klang immer noch fantastisch, weil das Timing einfach passte. Wir haben auch, ich glaube, das Aufstellen des Lautsprechers hat 10 Minuten gedauert. Bisschen gerückelt, bisschen gestückelt, auf einmal rastete die ein. Und dann habe ich im Lauf der kommenden Wochen, die wird auf Rollen geliefert, die, sobald man weiß, hier muss ich stehen, kann man die Rollen gegen Spikes ersetzen. Es geht auch, kann einer alleine machen. Diese 160 Kilo Koloss, da werden einfach die Spikes nach unten gedreht und dann heben sich die Rollen in die Luft. Und dann kann man die Rollen abschrauben und dann steht die Box so, wie sie stehen muss. Und
kostet
ich habe
natürlich dann
noch,
knapp 130.000 Euro, muss man auch dazu sagen. Also das muss man schon mal mitbringen, plus die Elektronik dazu. Solnode ist jetzt auch nicht was vom Grabbeltisch. Also da muss man erstmal was investieren, bekommt aber was dafür.
Das ist absolut wirklich,
gerade diese Details, die dann doch eine Professionalität dieses Herstellers widerspiegeln und eine jahrelange Erfahrung widerspiegeln, wo man dann tatsächlich auch sieht, okay, das Ding ist auf jeden Fall teuer, ob man jetzt auf diese Summe kommt, sei dahingestellt, aber die Wertigkeit erkennt man.
Die erkennt man. Das ist tatsächlich auch immer so eine Sache, die sehr, sehr schwer zu bewerten ist, weil, wie du gerade schon, das ist natürlich eine Sache, die schießt einem immer wieder durch den Kopf. Wie kommt man mit den Einzelteilen auf solche Preise? Aber was man damit bezahlt, ist ja jahrzehntelanges Know-how. Und der Weg zu diesem Produkt, wie wir es heute vor uns sehen, das ist ja sozusagen der aktuelle Summit von allen Erfahrungen, die Wilson Banish seit den frühen 90ern mit Lautsprecherbau gesammelt hat. Und da muss man auch dazu sagen, in keinem einzigen Detail verfolgen die konventionelle Wege. Also das an den Lautsprechern ist wirklich alles außergewöhnlich, von den Materialien, die verwendet werden, über die Konstruktionsweise bis hin zu den Treibern.
Die was Anordnung man
ja auf den ersten Blick sieht.
Ne? Genau, ja.
Ganz genau, alles in Eigenbau, alles selbst entwickelt. Und die, ich war die ja vor 2 Jahren mal besuchen, da ließen die auch ziemlich offen durchscheinen, dass sie mit ihren sehr individuellen Wegen einige Male vor Mauern standen, wo sie dachten, das war's jetzt, können einpacken. Da haben wir zu viel investiert und haben aber immer wieder Wege gefunden, die Probleme zu lösen und in ihre Konzepte zu integrieren. Und all das schlägt sich natürlich ebenfalls im Preis nieder. Also es ist, man kauft da nicht nur einen Boutique-Lautsprecher und zwar einen hervorragenden Boutique-Lautsprecher, sondern auch ein Stück Firmengeschichte. So könnte man das, glaube ich, am ehesten zusammenfassen.
Super Übergang zu unserem, ja, ich sag mal, Titelbild. Das ist ja auch ein wirklich toll gemachter Lautsprecher aus deutscher Fertigung. Die Audiophysik KDS 2.0, wesentlich günstiger als die Wilson Banish, allerdings immer noch ordentliches Sümmchen Geld, was man da ausgeben darf. Wir sind bei etwas über 40.000 Euro. Die Gehäusekonstruktion, das sieht man einfach, ne, auf der Titelseite unseres Magazins, der Ausgabe 81 der Fidelity. Das ist wirklich, ja, also ansprechend. Also mich spricht es sofort an. Ich sehe da eine klare Struktur und aus den Jahren des HiFi-Hörens und auch Lautsprecher-Guckens und in den frühen Jahren ja auch selber Bauens, weiß man, was da an Know-how jetzt schon so drin steckt. Und alleine guckt ihr die Kabelführung und solche Sachen an. Das ist schon super gemacht.
Irre, ja.
Und ich glaube, auch alles sehr mit großer Fertigungstiefe.
Unbedingt. Alles es ist alles so konstruiert, dass eben, ich glaube, der Manfred Diestertich, wir hatten ihn ja schon mal kurz im Interview, den merkt man, wenn man mit ihm spricht, schnell an, dass der, es ist ein total lockerer, lustiger Typ, mit dem man sich stundenlang über Gott und die Welt unterhalten kann. Aber wenn er über seine eigenen Lautsprecherkonstruktionen und Experimente spricht, dann merkt man auf einmal, jetzt ist der Ernstfall da. Also ich behaupte jetzt mal, im Sinne des guten Klangs kennt er keine Kompromisse. Und ist auch so, ist da auch so kompromissbefreit, auf der Zielgeraden irgendwie noch ganze Konstruktionsweisen über den Haufen zu werfen, wenn er was Besseres entdeckt hat. Weswegen die Entwicklung einer Audiophysikbox vielleicht 2 Monate länger dauert als bei allen anderen Herstellern.
Mindestens,
Jetzt mal flapsig
gesagt.
Ja,
genau.
Das sieht man dem Lautsprecher eben an. Also wir haben ja diesen Querschnitt, für alle, die das Magazin jetzt nicht vor sich sehen. Wir haben vorne auf dem Titel eben die Audiophysik KDS 2.0 heißt sie, glaube ich, mit einem offenen Gehäuse, so dass man in die Seite reinschauen kann. Und zwar ist die richtig aufgeflext, so dass man auch die Wabenstruktur der Gehäusewände sehen kann. Man kann sehen, dass da kleine Abstände sind mit Klebebändern, wo dann diese außen sehr markanten Glasscheiben aufgebracht sind. Im Gehäuseinneren ist alles in unterschiedliche Volumen für die unterschiedlichen Treiber aufgeteilt und so weiter und so fort. Und das wunderbare Detail, das du gerade genannt hast, ist uns sofort ins Auge gestochen, dass kleine Kabelstückchen genutzt werden, die durch die Gehäusewände laufen und dann aber auch mit so Spezial, ja, das sieht aus wie so aus der Heißklebepistole, ist aber ein sehr weiches Zeug. Die sind halt resonanzbedämpft, die Kabelstückchen, und schlängeln so ihren Weg durch das Gehäuse. Das war ein Muster, das mit Sicherheit alle Messebesucher sofort gesehen haben, wenn sie auf der High-End am Stand waren. Das stand nämlich mitten im Weg. Ich muss offen zugeben, wir haben die Box am Montag nach der Messe gekriegt. Ich wusste überhaupt nicht, dass das offene Ausstellungsmuster eine KDS ist, also genau der Lautsprecher, den wir zum Test haben.
Ja, ja.
Weil unsere Muster sind vor der Messe so mit heißer Nadel gerade noch fertig geworden, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass die jetzt offene Schnittmuster und sowas parat haben. Da war aber Audiophysik so hell und so wach, uns die einfach mitzugeben, weil sie gesagt haben, die ist jetzt in München, die kriegt ihr fürs Foto. Und das war, sowas hilft natürlich auch bei einem Test, weil man den Lautsprecher ganz anders sieht. Wir hätten die in den Hörraum gestellt, ein bisschen rumgeschoben und hätten gesagt, ja, die macht aber schön Musik. ja, so jetzt stark übertrieben gesagt. Die ist, ja, die hat schon einen sehr faszinierenden Klang und vor allem diese kompromisslose Musikalität, die alle, die alle Audiophysics auszeichnet. Unglaublich auf den Punkt und mit einer Höhendurchzeichnung. Also da kann man wirklich jedes Einzelne, also man hört nicht nur die Triangel ganz genau im Orchester, sondern man weiß auch, welche Farbe die hat.
Was mir übrigens auch gefällt, wo wir gerade bei den ganzen Neuerungen sind, dieses Lautsprechers, wenn ich den Lautsprecher sehe, sehe ich es Audiophysic. Also ist die Designsprache ist geblieben, trotz all dieser Neuerungen im Gehäuse.
Ja.
Sieht einfach so aus wie ein Lautsprecher, den man eben genauso erwartet von diesem Hersteller. Nur ist quasi hinter der Fassade alles komplett neu.
Genau. Das ist tatsächlich, geht mir das bei Audiophysik auch immer so, obwohl die ja in den frühen 2000ern mal einen echten Bruch hatten, weil wir erinnern uns in den 90ern, da waren die Ur-Audiophysics, die ja auch noch bis 2005, 6, 7, 8 in einzelnen Modellen gebaut wurden oder vielleicht sogar noch länger, die waren sehr rund, hatten, wenn man drauf geschaut hat, hatten die ein völlig anderes Profil als die aktuellen Modelle, die ja eher so quadratisch praktisch gut aufgebaut sind. Ja. Und obwohl da ein vollständiger Facelift und auch eine Formänderung war, finde ich, erkennt man die auf den ersten Blick wieder, die Lautsprecher haben sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert, wahrscheinlich durch die sehr konsequent geneigten Frontflächen. Auch der Hang, die Lautsprecher immer so schmal und Wohnraum integrierbar wie möglich zu bauen, das schafft schon so eine Signatur, die einen hohen Wiedererkennungswert hat. By the way, Wiedererkennungswert, das fällt mir gerade ein. Könnte man vielleicht noch mal am Rande erwähnen, wer sich die Bilder genauer ansieht, wird vielleicht eine Augenbraue hochziehen und wird sagen, na, das Furnier hat aber nachgelassen in der neuesten Generation. Ist tatsächlich so, dass unser Modell, weil das eben, wie gesagt, für die Messe mit heißer Nadel gestrickt wurde, im Grunde genommen ist da eine Fototapete drauf. Das ist kein echtes Furnier, die haben die gerade noch so fertig gemacht, so wie man auf einer Maggi-Verpackung hinten den Serviervorschlag sieht, so oder ähnlich könnte das endgültige Furnier dann ausschauen. Also das ist nach wie vor aus sehr nobler Furnierherstellung, kommen da mehrschichtige, hauchdünne Furniere drauf, die dann eine unglaubliche Holztiefe erreichen. Hat nur bei unserem Muster leider nicht mehr gereicht. Steht aber auch im Text. Irgendwo wird es nochmal erklärt.
Klanglich tut es ja jetzt hier keinen Abbruch.
Nein, also überhaupt nicht.
Konnten wir das ganz gut durchhören. Genauso wie die Raido X2T, die jetzt im direkten Vergleich schon fast günstig wirkt mit ihren 15.000 Euro. Ich bin ja durchaus ein Freund von diesen 2,5-Wege-Lautsprechern, eigentlich schon immer. Also mein erster großer Standlautsprecher war auch ein 2,5-Wege. Und ich komme mit diesem Konzept sehr, sehr gut klar. Sie sind natürlich jetzt schlanker als die beiden vorgenannten Lautsprecher. Ganz typisch wieder dabei das hauseigene Bändchen, was ich ja auch schon mal in dem kleinen Kompaktlautsprecher selber testen und hören durfte, der ja eine unglaubliche Auflösung hat. Also das, was da an Details und Tiefe, was du hinten im letzten Winkel des Konzertsaals noch mitbekommst, wenn es auf der Aufnahme drauf ist, das ist schon wirklich fantastisch. Und dann muss man dann sagen, ist das jetzt bei so einem auch durchaus ordentlichen Standlautsprecher schon preis-leistungsmäßig in Ordnung. Also da können wir, glaube ich, uns mal nicht beschweren.
Ja, vor allem, wenn man irgendwie Designliebhaber ist, weil muss man ganz ehrlich sein, die Omnium und die Audiophysik sind in klanglicher Hinsicht natürlich sehr harte Gegner für die Raido, aber sie ist die mit Abstand schönste von den dreien. Das, glaube ich, wird jeder unterschreiben, der die Furnier-Varianten mal gesehen hat. Ja. Wir haben da ein bisschen gelitten, muss ich zugeben. Wir haben auf der Messe, hatten wir uns mit Raido unterhalten und gefragt, die stand da in einem unfassbaren Kobaltblau. Ja. Ob wir genau dieses Muster haben könnten. Und dann, ja, nee, gar kein Problem. Und super toll, dass endlich mal einer nach Farbe fragt, so ungefähr. Und als ich dann beim Autor gefragt habe, die sind ja nach Berlin zu dem auch hier schon bekannten Roland Schmenner gegangen.
Genau, ja.
der hat uns dann erzählt, er hat die Schwarzen. Und ich glaube, die waren nicht mal funiert, sondern das ist einfach matt-schwarzes Gehäuse gewesen. Okay. Die natürlich wird irgendjemand dann in der Versandabteilung gesagt haben, nee, zu Test schicken wir die noblen Furniere nicht raus. Deshalb, ja, man möge es uns verzeihen, haben wir in dem Artikel mit Pressebildern oder mit Bildern des Herstellers gearbeitet, weil wir einfach gesagt haben, ein Lautsprecher, der in diesen Farben angeboten wird, mit solchen Furnieren, den können wir nicht im matt-schwarz zeigen. Und das ist,
allerdings passt das matt-schwarz zu der Schallwand, finde ich.
Das passt unheimlich gut zu der Schallwand. Nein,
das
passt, weil man,
also es hat wirklich so ein trotzdem noch eine edle Anmutung.
Ja.
Natürlich ist das andere Ding ist so ein wirklicher Hingucker.
Ja, aber genau.
In matt-schwarz ist es trotzdem stimmig, das möchte ich damit sagen.
Es war für uns, es fühlte sich, nachdem wir die blauen Modelle gesehen haben, einfach nicht mehr gut an, die schwarze zu testen. Ja,
gut, okay.
So will ich es mal formulieren und stehen lassen, weil du hast absolut recht, die Raido bringt im Grunde genommen das auf die Spitze, was ich eben bei der Audiophysik schon angedeutet habe. Das ist ein ultimativer High-End-Lautsprecher, der in seiner Klasse und in seiner Baugröße wirklich alles aus dem Konzept rauszieht. Sehr straffer und unglaublich präziser Bass, und der wird gekontert von dieser unglaublichen Höhenzeichnung. Er soll aber gleichzeitig so kompakt, klein, schmal und unauffällig wie irgend möglich sein, dass er sich gut in Wohnräume integriert. Also jeder, der in Dänemark mal im Urlaub war und so eine dänische Wohnungseinrichtung gesehen hat und auch die Größe der Wohnungen, weiß, was damit gemeint ist, warum die das machen und wofür die das brauchen. Eben High-End, das sich gut ins Wohnumfeld einfügt.
Wohnumfeld einfügen, Farben, da sind wir auch bei einem kleinen Lautsprecher, den wir haben, nämlich die Abiff NLE oder NLE One, wenn man es dann auf Englisch durchdekliniert, weil natürlich ein klassischer englischer Lautsprecher, der eben mit Studio-Gen auch versehen ist, ein kompakter Aktivlautsprecher dieses Mal sogar.
Ja.
Zwei Wege, ich glaube 250 Watt Verstärkerleistung dahinter. Den kriegst du aber, glaube ich, in fast allen Farben, richtig?
Ja, ich glaube, Liste sind irgendwie 7 Farbtöne oder sowas. Ja. Natürlich mit Schwarz-Weiß, und dann ist irgendwie, unsere ist so eine Art British Racing Green. Mhm. Jeder Autoliebhaber wird sofort sagen, das ist kein British Racing Green. Ich glaube, die haben da einen Tupfer Grau hinzugefügt, damit sie eben diesen Streit nicht führen müssen mit Autoherstellern.
Ja, ja, klar. Mhm.
Aber die Farben sind angelehnt an berühmte Autolackierungen. Und ich glaube, das sind 5 Volltöne, die ein rötlich ist dabei, ein bläulich, irgendwas Gelbes gibt's und ein Beige, glaube ich. Weiß ich immer nicht, wie man auf Beige kommt. Aber das ist wahrscheinlich nur eine persönliche Meinung. Ist eine faszinierende kleine Aktivbox, die leider auch, weil made in England und außerhalb der EU und so, hier in Deutschland einen relativ strammen Preis hat für die Größe. Mhm. Aber sobald man die Play-Taste drückt, weiß man, die klingt auch wie ein Lautsprecher ihrer Preisklasse. Was ich fantastisch finde an dem Lautsprecher, und das ist wirklich ein Praxiswert, der von vielen Herstellern unterschätzt wird, jeder der Lautsprecher hat hinten einen regelbaren Pegelsteller,
ja,
mit dem ich den Pegel sozusagen an die Umgebung anpassen kann. Klingt jetzt erstmal seltsam, aber ich habe damit natürlich automatisch einen Balanceregler. Also wenn eine Box ein bisschen näher an der Zimmerecke steht als die andere, dann kann ich das ausgleichen. Und solche Lautsprecher sind ja oft gedacht für Computerumgebungen, also für den Schreibtisch, für den Nahfeldbereich. Und da habe ich die Möglichkeit, ich kann den Lautsprecher zum Beispiel auf halben Pegel stellen und erhalte mehr Regelweg an meinem Audiointerface oder im Rechner. Das bedeutet, ich kann feinere Pegelabstufungen einstellen, als das normalerweise möglich ist, wenn ich den Lautsprecher selbst ein bisschen reduziere. Das kenne ich ansonsten nur von den Audio-Lautsprechern, die dafür extra so eine -15-Dezibel-Schaltung haben.
Ja, oder bei relativ vielen Studio-Lautsprechern hast du sowas natürlich,
ja,
auch. Aber das ist dann dieser Studio-Bereich. Aber ich finde den rein optisch zum Beispiel, es habe für mich immer so der klassische britische Schuhkarton, so LS35A und folgende. Und die hier sieht hochmodern aus.
Also ja, das stimmt.
Wirklich ganz, ganz schick. Und trotzdem glaube ich, diese klanglichen Gene, die ja viele von uns in unserem Umfeld so schätzen an britischen kleinen Monitoren, die eine super Stimmwiedergabe können, die, glaube ich, auch durch die Aktivierung ein ordentliches Bassfundament mit sich bringen. Immer natürlich, die Physik ist die begrenzende Größe an der Stelle, aber da kommt schon was rum, und wir hören uns ja selber auch auf kleinen Lautsprecher ein, weil wir aus den Obertönen in unserem Gehirn dann den Bass hinzufügen können. Das ist ja das Schöne an unserem Kopf, dass der das irgendwie schafft, dass der Bass hinzufügt. Aber dafür müssen natürlich die Obertöne auch zu hören sein. Das stimmt schon.
Muss man, kann ich belustigt noch dazu sagen, der klassische britische Schuhkarton steckt tief in der NLE 1 drin. Das ist eine magnetisch aufgesetzte Frontblende.
Ach so, guck mal.
Die diese ganze, also die Abstrahlung ein bisschen verbessert und die gibt dem ganzen Lautsprecher das moderne Aussehen. Ist übrigens auch eine lustige Geschichte. Ich habe mich mit dem Mr. Shaw, dem Entwickler der Lautsprecher, auf der High-End unterhalten können und der erzählte mir, dass er in der gesamten Entwicklung seiner Boxen, er ist gar kein großer Musikhörer, er entwickelt, ohne da auch nur einmal in Musik reinzulauschen. Er hat irgendwie zwei Enkelinnen, eine Nichte und andere Verwandte und die Entwicklungs-, also sein Büro hat irgendwie eine Galerie, die lässt er gerne von da oben singen oder irgendwas zu ihm sagen, nimmt das auf und hört dann gewissermaßen die Aufnahmen enger Verwandter, guter Bekannter und so über die Lautsprecher ab. Also der legt unfassbaren Wert auf Stimmwiedergabe und solche Sachen. Ja. Und das ist auch so ein, wenn man das einmal weiß, erklärt sich vieles, was man mit Habits-Lautsprechern so wahrnehmen kann. Mhm. Das ist eine ziemlich interessante Hintergrundgeschichte.
Wir sind ja super geschult, die menschliche Stimme zu hören. Tag ein, Tag aus, auf Entfernung, im gleichen Raum. Wir können mit geschlossenen Augen absehen, wo jemand gerade im Raum ist. Das können wir alles machen. Und eben die Qualität einer Stimme, die nicht über ein Mikrofon normalerweise aufgenommen ist, sondern im Raum da ist, die können wir gut vergleichen. Und wenn er das als Referenz nimmt, ist das eine sehr gute Referenz, glaube ich, weil er diese ganzen Eventualitäten und Produktionsdetails einer Musikaufnahme eben wieder rausnimmt. Ja, also nur diese einfache Aufnahme, wahrscheinlich unbearbeitet, und dann hört er damit seinen Lautsprecher. Also Ansatz ist gut und bisher, die Habit-Lautsprecher, die ich hören konnte, waren aber auch gut genug, um schöne Musik darüber zu hören.
Das ist exakt sein Ansatz. Also er ist, er sagt, ich bin mit keinem Instrument so gut vertraut wie mit der menschlichen Stimme. Und wenn ich zum Beispiel eine exzellente Beethoven-Aufnahme höre, um irgendein Cello-Konzert oder sonst was, ich habe keine Ahnung, was sind das für Cellos, was war das für ein Raum, wie waren die Musiker drauf, wie wurde mikrofoniert und so weiter. Und hier hat er halt alle Variablen im Griff, um die Aufnahmen, an deren Referenz er am Ende die Lautsprecher abstimmt, selbst anzufertigen, beziehungsweise selbst einschätzen zu können.
Also auch hier wieder ein Ansatz, ins Heft reingucken, reinlesen, beim Händler des Vertrauens mal reinhören. Dieses Angucken, Anlesen, Neugier wecken ist natürlich auch eins unserer Kernkompetenzen, möchte ich sagen, im Fidelity-Magazin. Und wir haben ja schon seit geraumer Zeit, das haben die meisten Hörer bestimmt schon entdeckt, QR-Codes und auch kleine Teaser-Texte für bestimmte Sachen, weil wir ja auch Stories haben, die tatsächlich auf unserer Webseite in Gänze sind oder in der kompletten Länge zu finden sind. Bei Themen, die jetzt frisch sind, die wir ganz schnell auch mal drin haben wollen, beispielsweise, da haben wir eine Monitor-Audio. Wir haben ja in der letzten Ausgabe ein schönes Interview gehabt mit dem Vertrieb. Da haben wir die Bronze 307G, so, das ist es, also siebte Generation. Das ist ja der Hintergrund. Und die 300er-Reihe ist ja eine sehr erschwingliche Reihe. Also wir sprechen hier von 1200 Euro über den Daumen. Und das sind natürlich jetzt, da sprechen wir nicht von dicken Lackschichten, wir sprechen nicht von ultrateurem Echtholzfurnier, wir sprechen von gut konstruierten Lautsprechern, übrigens glaube ich auch zweieinhalb Wege, dieses Konzept dieser Lautsprecher, die eben in, ich sag mal, der normalen Hörumgebung einen Mehrwert gegenüber diesem Home-Audio liefern. Also wo man dann merkt, da ist doch mehr drin als in einer vielleicht voluminös klingenden Bluetooth-Box. Da kriege ich einfach mehr Detail, mehr Musik, mehr Bühne hin. Und das finde ich ganz spannend. Und unser Kollege, der es beschrieben hat, hat auch genau diese Einordnung vorgenommen. Also was kriege ich fürs Geld? Und ist am Ende, glaube ich, doch sehr überzeugt davon, was die kleine Monitor-Audio ist, ein kleiner Standlautsprecher, was die kann. Also finde ich auch ganz spannend. Auf jeden Fall. Und das findet man eben auch immer mehr bei uns im Heft, dass man Verweise hat, einfach mal eben das Handy aufmachen und dann eben auf die Webseite gehen. Man muss gar nichts eintippen und kriegt dann da nochmal Hintergrundinformationen oder viele hören uns ja auch tatsächlich im Podcast über die Webseite. Da taucht das dann natürlich sowieso auf. Aber wollte ich mal erwähnt haben, weil ich fand diesen auch ganz spannend. Das war nämlich eine Zeit lang, also eigentlich so in meinen, ich glaube so, ja, in meinen 30ern, möchte ich sagen, war das genau die Lautsprecherkategorie, die mich da interessiert hat. Das habe ich geliebt. Die war halt ein bisschen besser als Einsteiger. Und mit einem richtigen Verstärker dran konnte man da richtig viel Spaß haben. Wir haben zum Beispiel da so einen passenden Verstärker auch drin. Also wir, Rega Brio ist eigentlich ein Langläufer. Den gibt's jetzt in der 7. Version. Ein Vollverstärker, der auch nach wie vor dieses britische, ich möchte jetzt nicht despektieren, aber Brikett-Design hat. Also ein bisschen tiefer als breit. Und der ist nach wie vor, glaube ich, so ein richtig klassischer Vollverstärker, der gerade zu solchen Lautsprechern passen würde. Nicht übermäßig kräftig, aber schnell genug. Hat
Folien ausreichend, drin, ja.
Ne? Genau, 2x50 Watt oder 2x70 Watt, je nachdem, welche Lautsprecher angeschlossen sind. Phono ist drin und was neu ist, glaube ich, es gibt einen Wandler.
Der ist neu, ja, ganz genau. Ich glaube, da hatten die bis jetzt noch keinen Workaround gefunden, den ins Gehäuse zu integrieren in der Baureihe, wo der Brio eingeordnet ist, das sind ja diese MIDI-Size-Komponenten, gab es ja, ja schon immer einen losgelösten DA-Wandler. Angefangen, glaube ich, der hieß schlicht Rega Duck. Und der ist jetzt gewissermaßen in sehr abgespeckter Version in den Verstärker reingewandert, wobei das sehr abgespeckt sich eigentlich nur auf die Anzahl und die Zugänglichkeit der Anschlüsse, wenn ich richtig liege. Mhm. Ich glaube, er hat schlichtweg einen SPDIF-Eingang und einen optischen Eingang, das war's.
Genau.
Da bietet ja, der reinrassige DA-Wandler mit USB und keine Ahnung, ob da mittlerweile HDMI an Bord ist oder sowas, eine Menge mehr. Mhm. Wir haben übrigens im Heft, das kann ich gleich korrigieren, durch einen Copy-Paste-Fehler steht, dass der DA-Wandler bis 19 Kilohertz wiedergeben kann. Da darf sich jeder Leser gerne mit einem Edding oder mit einem Kugelschreiber eine kleine 2 dahinter setzen. Das sind 192 Kilohertz natürlich.
Die meisten, glaube ich, von uns lesen sogar darüber hinweg, weil die 192 so geläufig sind, gerade was die Digitalschnittstellen angeht.
Du meinst, aber das ist wie die Bassfrequenzen in unserem Gehirn, die einfach
genau,
dazu gefügt
werden. Genau, wir machen nächste Ausgabe Lückentext. Nein, also das ist aber ein guter Hinweis. Wie gesagt, das kann immer mal passieren und das sind ja auch Dinge, über die wir hier so ein bisschen sprechen. Also auch der Hintergrund zu einer Heftproduktion, da steckt ja immer eine Menge drin und es sind ja auch viele Köpfe und Hände an jedem Test beteiligt, von den Leuten, die es ausliefern, bis hin zu denen, die es dann schreiben, redigieren. Es geht nochmal durch die Chefredaktion. Also da sind so ein paar Gänge drin. Und das ist, glaube ich, auch was, warum es uns und auch die schreibenden Kollegen der anderen Magazine noch gibt und geben darf, weil wir eben diese redaktionelle Leistung mit hinzuliefern. Das heißt, es ist nicht einer, der seine Meinung kundtut, wie fundiert auch immer, sondern hier gucken wir nach dem Vier-Augen-Prinzip jemand anders nochmal drüber. Und auch da, wenn Sachen nicht schlüssig sind oder sich die Geschichte vielleicht auch mal nicht erzählt, dann kommunizieren wir miteinander und versuchen für unsere Leser das Bestmögliche nachher rauszubringen. Und in der Konsequenz, das habe ich aber schon mal vor längerer Zeit hier im Podcast erwähnt, heißt das auch, dass wenn ein Produkt nicht funktioniert oder nicht fertig ist, dass wir das nicht als Test reinbringen. Deswegen, es fragen sich vielleicht manche, warum, ja, es können doch nicht alle Produkte hervorragend und super und gut sein. Warum habt ihr denn mal keinen Verriss drin? Wir machen keinen Verriss, weil der Platz ist uns tatsächlich zu schade im Print. Und wir gehen aber in Kommunikation in diesen ganz, ganz seltenen Fällen mit den Herstellern und versuchen, diese Fehler zu finden, zu lösen. Und das wird auch gerne als Feedback genommen, weil wir eben auch die Hörerfahrung mitbringen und dann erklären können, hier, hör mal, da scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Und das war auch immer in kollegialer Zusammenarbeit mit den Vertrieben. Und das ist der Grund, warum bei uns immer nur positive Berichte drinstehen. Das heißt nicht, dass es nicht mal ein Gerät gibt, das nicht so gut ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Nur darüber schreiben wir dann nicht in der großen Breite, weil Papierplatz und auch die Themen, die wir haben, wollen wir natürlich für gute Sachen zurück oder frei halten und reservieren. Mhm. So, jetzt Exkurs zu Ende.
Entschuldigung, da muss ich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wenn ich, wenn ich darf.
Du bist der Chef.
Der, der Punkt ist tatsächlich, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium, dass wir eben nicht nur, was du gerade geschildert hast, dass wir natürlich Produkte, die uns nicht gefallen, einfach zurückgehen lassen, weil wir sagen, was sollen wir jetzt irgendwie 8 Seiten opfern, um zu schreiben, dass der Lautsprecher XYZ es nicht bringt. Sondern es ist auch so, dass wir tatsächlich schon Autoren hatten, die haben wir jetzt gerade irgendwie es ist schon 1-2 Jahre her, am Beispiel eines Tonarms, da kam ein Autor an seinem Plattenspieler nicht mit klar, hat das dem Vertrieb mitgeteilt und das ist dann in die Serie eingeflossen. Also wir haben dann das verbesserte Modell getestet, wo das auf seinem Plattenspieler funktionierte. Ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr genau, welches Modell das ist, deshalb enthalte ich mich da jetzt einfach mal mit der Bezeichnung. Und solche Prozesse sind gar nicht so selten. Und ein anderer Punkt, der da zum Tragen kommt, ist natürlich, dass unsere Autoren, die ja wirklich Autoren sind, also die sitzen ja nicht bei mir in der Redaktion, sondern die haben ihr Haus, ihre Wohnung, ihr was auch immer, kriegen die Produkte von uns zugeliefert, betten die in ihre Anlage ein. Und das läuft oft so, dass wir einen Lautsprecher versenden, kriegen dann das Feedback, mein Verstärker ist zu schwach. Und dann wird halt, wie ich das eben schon angedeutet habe, bei der Wilson Benesch, da wird dann eine entsprechende Anlage noch aufgetrieben. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Zubehörtest, auf den wir mit Sicherheit gleich noch zu sprechen kommen. Der ist deshalb bei dem Autoren gelandet, weil er mit einem Lautsprecher, den er zu Hause hatte, nicht klarkam. Und dann haben wir halt mit Zubehör experimentiert. Ein Stromfilter, auf das wir auch gleich noch kommen, fällt in genau die gleiche Kerbe. Und so, dann wird die Anlage eben dahin gebracht, dass der Lautsprecher in der Situation bei ihm daheim das Optimum erbringt, wie es ja jeder Kunde am Ende des Tages auch erreichen könnte. Also man versucht natürlich, das Habitat für die Produkte zu erschaffen.
Wir haben noch einen weiteren britischen Verstärker drin, um da jetzt anzuschließen an den Rega, den Musical Fidelity, den Nuvista. Vollverstärker, der das mehr als 10-fache vom Rega kostet. Der bringt aber auch, ich sag mal, über den Daumen fast die 10-fache Leistung und ist ein echter Bolide. Ne, da haben wir Doppelmono und Nuvista ist ja schon seit vielen Jahren bei Musical Fidelity ein Thema. Die kennen sich damit aus. Das sind ja kleine Röhren, werden sie ja auch benannt, die aber eben keine Glaskolben sind. Also keine Glaskolben im klassischen Röhrensinne, sondern vom Funktionsprinzip sind sie damals, ich glaube 1950er, 1960er Jahre entwickelt geworden, um eben kleiner zu werden, um rauschärmer auch arbeiten zu können, um weniger Mikrofonie anfällig zu sein. Und diese Technologie ist bei Musical Fidelity schon lange drin. Das heißt, die haben auch super viel Erfahrung damit. Und das spiegelt sich auch in dem Nuvista 800.2 wieder.
Das ist tatsächlich eine Geschichte, die man fast ironisch betrachten kann, weil die Nuvistas bei echten Röhrenliebhabern ja gar nicht so beliebt sind, weil am Ende des Tages geht es bei der Röhre natürlich auch um die Optik und die Haptik von diesen wundervollen Kolben, die dann teilweise ja Innenbeleuchtung haben und die haben keine bewusste Innenbeleuchtung, sondern die glühen wundervoll.
Ja,
ja. Und die Nuvista ist halt ein kleines, graues Kästelein. Da macht Musical Fidelity, glaube ich, sogar einen kleinen Gag draus, in dem die so verbaut werden, dass die aus dem Gehäusedeckel schauen die ja in der Regel raus und haben dann so kleine LED-Kränze obenrum, um so ein bisschen röhriger und heimiger auszusehen. Ja. Ich glaube sogar, das ist ein Entwicklungstwist, den die mit einem gewissen Augenzwinkern machen, weil die Kühlung, für die das angeblich gemacht wird, bräuchten diese Nuvistas eigentlich gar nicht. Nuvistoren heißt, ich glaube, die heißen Nuvistoren oder so. Ne? Die haben einen komischen Namen. Und die sind eingebettet in ein Habitat, ein Vollverstärker mit unfassbarer Leistung. Also ich glaube, wir reden hier von 450 Watt an 4 Ohm, also den meisten gängigen Lautsprechern leistet
das reicht,
er das.
Das reicht.
Und ist so ein bisschen aus dieser Anthony Michaels Doktrin noch entstanden. Ja, ein Verstärker, der keine Wattzahl hat, der leistet nichts. Das Geheimnis an der Geschichte ist eben, ein Verstärker kann auch so stark sein, dass er sich selbst ein bisschen zudrückt. Also je mehr Leistung man in einen Class AB-Verstärker einbaut, umso langsamer werden die am Ende des Tages auch, weil die einfach mehr Strom durchzupumpen haben. Und da ist in diesem Fall eben durch einen unfassbaren Innenaufwand, Doppeltransformatoren, Doppelmono-Aufbau insgesamt, ich glaube, auf jeder Seite sind 8 oder 16. Ich bin mir nicht sicher, ob das für den Mono oder für den Stereo Aufbau gemeint ist. 16 Transistoren habe ich im Hinterkopf, sind da drin pro Kanal oder insgesamt, ich weiß es halt nicht. Und
viel Kupfer, ne? Also klassische
Trafos. Und sehr, sehr viel Kupfer. Deshalb dem Eingehenden, er kostet mehr als 10-mal so viel und wie der Reger kann ich noch hinzufügen, dass er, ich glaube, auch mindestens 30-mal so viel wiegt wie der kleine Reger. Ja. Das ist schon so ein Verstärker an der Grenze dessen, was man sich alleine antun kann. Besser hat man jemanden dabei, um den aufzustellen.
Wenn man ein bisschen kompakter sein will, aber in der Preisklasse unterwegs ist, dann gibt es natürlich, ich weiß nicht, ob es überhaupt der high-endigste Receiver-Hersteller überhaupt ist, T&A aus Herford.
Doch,
R2500, das ist ja der, da ist alles drin. CD-Spieler, Wandler, Streamer, Verstärker natürlich. Ich finde auch, das Design ist klassisch gut nach wie vor bei T&A. Das haben die echt über Jahrzehnte ganz toll gemacht. Also das ist wirklich schon ikonisch. Man erkennt T&A auf einem Kilometer Entfernung, wie die aussehen. Und ja, also eigentlich, ich habe es auch letztens tatsächlich beim lokalen Händler gehört. Du hast auch keine Fragen. Also das Ding spielt.
Überhaupt
das,
nicht.
Ne? Das funktioniert super. Und die nennen das auch, glaube ich, Multisource Receiver. Also ein Phono ist optional, meine ich. Und du kannst also wirklich alles an Quellen verstärken. Und über die Lautsprecher musst du dir in Sachen Antrieb dann auch keine Gedanken machen. Auch 14.000 Euro, ne? Also es ist jetzt kein günstiger Receiver.
Ja, aber es sind eben, wie gesagt, wir sprechen an dieser Stelle auch von insgesamt 4 oder 5 high-endigen Komponenten der A-Serie, die in ein Gehäuse gepfropft werden. Mhm. Wenn man das mal aufrechnen würde, nehmen wir vor, Endstufenkombi oder Vollverstärker, kann sich jeder aussuchen, den Streamer, den DA-Wandler, den CD-Spieler und so weiter, dann kommst du mit 14.000 Euro nicht durch die Tür. Und das haben wir schon x-fach ausprobieren können. Man nimmt sich dann diesen Receiver, vergleicht den und der ist an einigen Stellen bewusst abgespeckt natürlich, um überhaupt um die Funktionen und die Leistung unterbringen zu können. In Klammern Verstärkerleistung ist ein bisschen niedriger und bla bla bla.
Ja. Ja.
Der bringt genau das, was man von den Einzelkomponenten erwarten würde. Und für mich ist das der CD-Receiver jetzt natürlich mit viel Internet- und Netzwerkzugang ist gewissermaßen die deutscheste aller Komponenten in meinem Kopf. So schön sauber, alles in einem Gehäuse und da weiß der Fatty, was er hat. Und das Ganze dann eben, also der ist so faszinierend und so vollständig und so leistungsfähig und so toll entwickelt, dass ich es immer fast traurig finde, dass dieses Königsklasse-Gerät sich in so einem grauen Gehäuse versteckt. Wobei es dann auf der anderen Seite muss man immer bedenken, dass das graue Gehäuse genau das Verkaufsargument von so einem CD-Receiver ist. Das sind Leute, das sind high-endig orientierte Hörer und Musikliebhaber, die jetzt nicht unbedingt den Hi-Fi-Altar brauchen, weil ich sehe den 2500er jetzt in meinem Kopf auch eher nicht in einem Hi-Fi-Rack stehen, sondern er steht in irgendeinem Sideboard oder auf dem Sideboard und so weiter.
Genau, und daneben steht dann der T&A-Plattenspieler, der ja auch nach wie vor mit tollem Design und einer tollen Mechanik kommt.
Auch in Alu.
Ja, auch in Alu, also es passt hervorragend.
Wunderbar, mit den schönen alten Braunknöpfchen vorne dran. Und was ich daran immer toll finde, ist, dass diese 2500er Komponenten, beziehungsweise Verzeihung, die T&A-Komponenten generell immer ausentwickelt sind. Also da ist, wenn man die auf dem Tisch stehen hat, hat man keine einzige Ecke, wo man sagt, ach, das hätte ich mir aber anders gewünscht. Der einzige Punkt, an den ich mich immer gewöhnen muss, ist eigentlich etwas, wo ich selbst verzogen bin, weil T&A nutzt immer den gesamten Pegelstellerweg. Ich glaube, das ist eine lineare Pegelstellermimik, die da drin steckt. Wenn ich auf Zimmerlautstärke möchte, bei einem Verstärker mit Drehregler, muss ich den halb oder sogar auf 1 Uhr stellen, also deutlich höher als andere Verstärker. Weil in der Regel ist das ja so, dass der Pegelsteller, der steht so bei ungefähr 7-8 Uhr in Nullstellung und dann drehe ich den auf bis auf 9, halb 10 und dann habe ich praktisch schon mehr als Zimmerpegel bei jedem Vollverstärker. Und T&A macht halt, wenn du Party machen willst, musst du das Ding bis zum Anschlag aufkloppen. Und das ist so, wenn man einmal, was ich vorhin schon hatte, wenn man einmal sich dran gewöhnt hat, diesen unheimlich fein einstellbaren und skalierbaren Pegelweg zu haben, dann will man das nicht mehr vermissen. habe ich schon damals beim Test der Tausender Komponenten, wir hatten mal die E-Klasse, hieß es früher, und so habe ich das geliebt nach der Eingewöhnungsphase.
Und wie gesagt, der Gedanke, komplett in Herford hergestellt, ist irgendwie auch so,
ja,
kann man sich zurücklehnen und sagen, ein schönes deutsches Produkt, in Deutschland entwickelt, in Deutschland gebaut. Und wenn Service-Fragen sind, das wird dann auch eben in Herford gemacht. Hm. Also ich habe noch so einen alten Caruso, das ist ja so ein All-in-One-Küchenradio, sage ich mal. Küchenradio ist jetzt etwas verkleinernd, weil der aktuelle Caruso ist ja auch eine Riesenkiste. Aber da konntest du auch schon als CD-Receiver mit eingebauten 2.1 Lautsprechersystem mitarbeiten. Da war mal was dran, hingeschickt. Und die können das Ding, das ist weit über 10 Jahre alt, nach wie vor reparieren.
Ja.
Es sind alle Ersatzteile da. Es funktioniert und es ist dann auch durchaus tatsächlich mit einem angemessenen, nicht zu teuren Preis. Also das hat mir auch gut gefallen. Also im Service-Aspekt hat es auch Vorteile, wenn der Hersteller dann eben in der Nähe sitzt und nicht ganz weit weg auf dieser Welt. Das gilt auch für eine Phono-Vorstufe, die ich hören durfte, die aus dem Schwarzwald kommt, die Blue Amp Fugetta, die ganz kleine Blue Amp Phono-Vorstufe. Da sind wir jetzt preislich bei 2,7. Das ist jetzt für ein Gerät mit geringer Baugröße erstmal ein Preis. Wenn man sich das Ding aber anguckt und man darf das und soll das auch aufmachen, um entsprechende Impedanzen einzustellen für deinen Tonabnehmer, dann sieht man auch den Doppel-Mono-Aufbau da drin. Dann haben wir symmetrische Eingänge. Das heißt, auch die Signalführung ist bis zum ersten Operationsverstärker symmetrisch gemacht. Dann haben wir über mehrere Operationsverstärker eben die Signalverstärkung. Interessant ist, dass die jeweilige Entzerrung ganz exakt und ganz sauber je Kanal abgeglichen ist. Also da fließt ganz viel Zeit, Bauteilauswahl rein, dass die eben wirklich in der im Doppel-Mono-Aufbau links und rechts, also messwertmäßig kaum messbar Unterschiede haben. Du hast immer minimal Unterschiede, ganz klar, aber das ist was anderes als jetzt welche, die aus dem Bestückungsautomaten eben von der Rolle rein bestückt werden, die sicherlich auch ganz gut sind, aber da ist die Blue Amp schon mal ganz anders. Und hinten raus hast du noch mal ein paar edle Bauteile, ein MCAP-Ausgangskondensator natürlich. Der Ausgang ist dann selber unsymmetrisch. Was mir aufgefallen ist, ich habe sie angeschlossen und ich denke sofort, boah, was ein Antritt. Also da kommt richtig schneller Antritt mit einem tollen Bassfundament raus und das macht das Ganze sehr plastisch. Also wenn du Musik hast, die transientenreich ist, akustische Gitarre oder auch mal tatsächlich eine aktuelle Popproduktion, dann bist du mit der Blue Amp Fugetta schon sehr, sehr weit vorne. Ja, also das macht richtig viel Spaß und die spielt echt, du steckst sie ein und denkst, jupp, das rastet ein. Das hat so ein bisschen den Touch von britischen Laufwerken, eigentlich so, was man so damit verbindet, dieses schnelle, exakte, nachvollziehbare, was so ein großes Rega-Laufwerk zum Beispiel kann, das hat die Fugetta auch und ich habe mit dem Herrn Becker länger auch gesprochen und über die Entwicklung gesprochen und der packt da so viel Herzblut und so viel Idee mit rein, ich habe irgendwie das Gefühl, das hört man. Es gibt sicherlich in einer höheren Preisklasse dann nochmal minimal mehr Tiefe ganz hinten im Raum. In der Preisklasse selber aber ist das ein sehr, sehr starkes Teil und es trägt nicht groß auf, weil es wirklich klein ist und tatsächlich interessant ist, es funktioniert mit dem mitgelieferten Netzteil hervorragend. Du hast immer noch die Möglichkeit, mit dem zusätzlichen Blue Amp Netzteil was zu machen, das kannst du noch zusätzlich erwerben. Ganz ehrlich, ich habe auch mit Wolf Becker drüber gesprochen, so viel bringt das zusätzliche Netzteil bei der kleinen Fugetta tatsächlich nicht. Also das ist ein komplettes.
Das ist auch sehr aufwendig umgesetzt, denn wenn ich das richtig gesehen habe, anhand der Zahl der Pins, ist das zwar so ein kleines externes Netzteil, was man lieber versteckt als zeigt, aber das speist ja die beiden Kanäle, wenn ich das richtig gesehen habe, separat. Und was mir übrigens exzellent gefallen hat, ist das Köfferchen, in dem der kommt. Der ist in so einem kleinen Handwerkerkoffer, den man vorne mit so einem Scharnierklick öffnet und dann, also Kunststoffköfferchen, und dann liegt alles schön ordentlich sortiert da drin, inklusive der 2-3 Werkzeuge, die man braucht, um den aufzuschrauben.
Und die Jumper und zu setzen,
genau. Die Jumper zu setzen, ganz genau. Mhm. Und so eine handgedruckte Bedienungsanleitung, in der wirklich alles drin steht. Von den Messwerten des.
Sein Ansatz zum Thema Symmetrie. Ja, der steht da gut erklärt und
mit
schönen Analogien aus dem normalen Leben, dass man das wirklich auch als vielleicht nicht ganz so technikaffiner Mensch schnell verstehen kann, was er damit meint. Hm. Und ich finde interessant, bei Blue Amp selber ist es ja quasi die Stufen der Glückseligkeit, wo er seine eigenen Geräte einstuft. Und das ist die unterste Stufe. Und da muss ich sagen, Respekt. Wenn das die unterste Stufe ist, dann habe ich keine Fragen mehr.
Ja.
Also toller Phono. Klein, unkompliziert, einmal angepasst ans System. Übrigens, ich würde nicht von Papierform ausgehen. Das heißt also, die Werte, die da stehen bei der Fugetta, sind ein Orientierungswert. Bitte mal ausprobieren mit den benachbarten Werten. Das kann im Einzelfall, und das hatte ich auch mit dem großen Clear-Audio-System, was ich dran hatte, besser sein. Man nimmt eine Stufe höher oder niedriger, dann kommt noch mal mehr Leben rein. Das ist fast nicht möglich, aber bitte einmal ausprobieren. Nicht sagen, der Hersteller empfiehlt, was weiß ich, 300 oben Abschluss. Links und rechts einfach mal hören und ausprobieren. Das ist erstmal sehr einfach zu machen mit den Jumpern. Und auf der anderen Seite, das, was es nachher an zusätzlichem Klanggewinn nochmal bringt, machen. Also das wäre meine Empfehlung da. Wir haben auch aus dem analogen Weltbereich Firma AudioNote ein Gerät, was digital abspielt, nämlich den CD-Spieler. Und das ist ja immer die Frage, die wir uns, glaube ich, seit der ersten Folge stellen. Gibt es den finalen CD-Spieler für einen selbst? Und spätestens jetzt, wo AudioNote ja eben nach wie vor auch CD-Spieler baut und technisch auch eigentlich immer reduziert daran geht, weil sie sagen, das, was die CD damals in der Entwicklung bringen sollte, das kann ich mit dieser Technik, die bewährt ist, auch abbilden. Und zusätzlich natürlich dann eine Röhrenausgangsstufe, bin ich auf dem richtigen Weg. Und das ist einer der Kandidaten, wo ich sagen kann, das könnte oder das ist vielleicht mein finaler CD-Spieler.
Das wäre gut denkbar, ja, zumal er auch im Innenleben ziemlich unverwüstlich wirkt, weil er ist relativ simpel aufgebaut. Allerdings, es ist jetzt der, wir reden vom CD2.1X/2. Nur um
poetischer
das mal vorwegzustellen.
Name. Ja.
Wir sind jetzt einfach mal fair und kommentieren diesen Namen nicht. Aber es hat schon wirklich einen japanischen Touch, die Benennung.
Schon.
Eigentlich fehlt noch irgendwie ein Buchstabenkürzel für die Farbe.
Mhm.
Das ist definitiv der kleinste Einsteiger, wo AudioNote schon so auf im Innenleben auf der Signalverarbeitungsplatine vollständig auf selbst hergestellte Bauteile zurückgreift. Also es ist all das, was wir schon berichtet haben in vorausgegangenen Reportagen über die eigene Transformatoren und Kondensatorenproduktion und so weiter und so fort. Wenn man sich die Mühe macht, die 4 Schrauben abschraubt und mal reinschaut ins Gehäuse, wird man die hier sehen. Und das ganz große Geheimnis dieses CD-Spielers ist genau das, was du eben gesagt hast, nämlich die Bewährtheit des Mediums. Die benutzen auf der Höhe der Zeit, also nicht auf der heutigen Zeit, sondern zu der Spitzenzeit der CD-Entwicklung, die Philips 1210L-Laufwerke, die damals in praktisch jedem wirklich guten Player drin steckten, findet man heute am Markt praktisch nicht mehr, weil die alle in kleinen Pappkartons in irgendwelchen Wandregalen bei AudioNote weggeschlossen sind, die weil irgendwie in den frühen, späten 2000ern wie die Bekloppten alle New Old Stock Bestände aufgekauft haben, diese greifen konnten. Mhm. Und die sind halt hier drin und das ist wirklich ein unfassbar gutes Laufwerk, wo man wirklich sagen kann, die Signalverarbeitung, die hinten dran gebaut wurde, die schmeichelt einfach dem Medium. Also dieser berühmte Spruch, dass die CD auch nach 40 Jahren noch nicht ausentwickelt sei, da kann man wirklich hören, was sich da klanglich noch rausholen lässt, wenn man die Signalverarbeitung mal wirklich ernst nimmt und bis ins kleinste Detail ausentwickelt. Dementsprechend ist es ein musikalisches Erlebnis. Hat auch seinen Preis, aber wie gesagt, das ist ein Laufwerk fürs Leben. Mhm. Auch da lässt sich alles vom Hersteller unkompliziert reparieren, weil es gibt keine Platine, auf der irgendwelche Mikrobauteile verbaut sind. Das kriegt man im Grunde genommen alles mit einer kleinen Zange und einem Standard-Lötkolben ausgebessert.
Ja.
Da also man kann würde ich das, man sogar kann
das sehr gut nachvollziehen, was da auf der Platine passiert und wo welche Bereiche sind der Signalverarbeitung. Also wenn man so ein bisschen schon mal ein Gerät geöffnet hat und die einzelnen Schaltungselemente und Gruppen erkennen kann, da erkennt man sie auf jeden Fall.
Ja, und das Ganze dann natürlich wieder garniert mit der Audionaut-typischen kleinen Mini-Röhre im Ausgang. Mhm. Irgendwie eine W6111 oder sowas heißt der Typ. So eine kleine, ja, sehr kleine Röhre, die allerdings sehr stimmungsvolle Arbeit leistet.
Definitiv. Wir haben in unserer Ausgabe zur diesjährigen High-End, als Roland Schmenner mit dabei war, hat er eine Marke ins Spiel gebracht, die rein optisch sich von anderen absetzt. Und zwar ist das Ferrum. Ferrum baut kleine handliche Geräte, unter anderem eben Wandler. Und um diese geht es auch, die sich auch lautmalerisch Wandler dann nennen. Also da ist der Name dann wirklich Programm, allerdings anders geschrieben, Wandler hinten mit einem A. Das ist ein DAC plus Netzteil jetzt bei uns im Test. Das heißt, auf der linken Gehäuseseite ist eine kleine Holzplatte auf dem sehr schmalen und kleinen niedrigen Gehäuse, wo das Logo dann eben Bestandteil dieser Holzplatte ist, was sehr ikonisch aussieht, was man sofort wiedererkennt, in der Kombination mit der grauen Gehäusefarbe, dieser Braunton, der natürliche Holzton, hat auch ästhetisch was für mich, finde ich. Mhm. Und das ist wieder einmal, was wir in den letzten Jahren ja gehäuft hatten, HiFi aus Polen. Und da gibt's eigentlich immer nur Gutes zu berichten, was aus der Entwicklung kommt, was aus der Fertigung kommt aus Polen. Die haben in den letzten Jahren wirklich ein eigenes Standing entwickelt innerhalb unserer Branche. Und Ferrum ist da jetzt einfach ein relativ junges, aber gutes Beispiel, wo so jung sind sie gar nicht mehr, für tolle Komponenten, die klein sind, auch gute Kopfhörerverstärker. Da ist, glaube ich, du hattest vorhin das mal erwähnt, ein HDMI-Eingang sogar dran, also so ein ARC.
Mehrere, ja.
ARC. Okay, ja. Und kannst du, ist da noch mehr drin? Vorstufe ist noch mit drin. Also ich glaube, das Ding kann schon viel.
Nennen wir das Ganze mal vorsichtig einen regelbaren DA-Wandler. Den kann man wunderbar als Vorstufe verwenden. Und insbesondere in so Situationen, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit einer kleinen Aktiven, die dann auch selbst noch so eine leichte Pegelanpassung hat, ist es natürlich die absolut perfekte Wahl oder generell eine Aktivlautsprecher. Jeder, der gegenüber digitaler Rechnerei skeptisch ist, kann natürlich auch eine analoge Vorstufe anschließen. Also die lassen sich ganz wunderbar auch im Line-Pegel betreiben. Was mir besonders gut gefällt, ist, ich sehe immer wieder die Geräte und denke, ach, das ist ja toller Formfaktor, so kleine Maschinchen. Und man ist dann trotzdem, fällt einem die Kinnlade runter, wenn man sieht, wie klein die wirklich sind. Weil das sind wirklich so, ich glaube, die Gehäuse sind kaum 15 cm breit, sehen aber deutlich, also sie wirken bulliger, als sie eigentlich sind. Weil das Design einfach unglaublich stimmungsvoll ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das eine Holzplatte ist oder ob das so ein angerostetes Metallplättchen ist.
Nee, ich meine, das ist Holz.
Ja. Ist das Holz?
Ja, auf der Messe war es mir sehr, sehr holzig.
Ja, wir haben uns da so ein bisschen den Kopf drüber zermartert, haben uns aber am Ende nicht getraut, mal drauf rumzukratzen, um zu sehen, was zum Vorschein kommt. Das kommt, glaube ich, bei unseren Testmustern nicht so cool.
Nein.
Tatsächlich ist es ein DA-Wandler, der mit allen Wassern gewaschen ist, viele Eingänge bietet, inklusive AES, EBU, zweimal HDMI, tausendmal, keine Ahnung, SPDIF, vier Stück oder so, ich weiß es nicht. Man kann auf jeden Fall alles anschließen, was man jemals digital besitzen wird. Der DA-Wandler selbst ist allein nutzbar. Da ist dann auch, ähnlich wie das bei dem Fugetta der Fall ist, so eine etwas bessere Wandwarze, nenne ich das jetzt mal dabei. Wir hatten den mit dem Booster-Netzteil, also einem Netzteil, das dann auch die einzelnen Sektionen, die analoge Ausgangsstufe, den Digitalteil und sowas separat mit eigenen kleinen Transformatürchen, muss man es ja in dem Fall nennen, erklärt das Gehäuse. Und die ist recht mitteilsam. Also das Netzteil selbst hat vorne auch noch ein Display und einen Regler, wo man verschiedene Da kann man keinen Modi einstellen, aber man kann verschiedene Ansichten einstellen, wo da mitgeteilt wird, wie viel Strom das Gerät gerade zieht und okay. So ein bisschen was. Wer auf Statistiken steht, wird da sehr, sehr glücklich sein, glaube ich.
Strom ist ja natürlich immer ein Thema. Du hast es vorhin auch schon kurz erwähnt, dass wir da was hatten, was sich ausschließlich mit Strom beschäftigt.
Genau.
Nämlich den Akkustromverteiler Stromtank S1000. Das ist wirklich ein Luxusprodukt, möchte ich sagen, weil das kann in entsprechenden Situationen tatsächlich was bringen. In manchen Situationen, das hängt wirklich von der eigenen Stromversorgung zu Hause ab und dem Wohnort, wo man gerade ist und vielleicht auch von der Tageszeit, wie viel Solaranlagen gerade einspeisen. Ist das ein Gerät, das viel macht oder relativ wenig macht? Das ist aber ein super konsequent gemachtes Gerät, was man auch lieber mit zwei Leuten tragen sollte und nicht alleine.
Definitiv. Und aber wir sprechen hier über den entspannten Einsteiger. Also der S1000 ist ja der kleinste Stromtank, den es so wirklich in Stromtank-Formgebung gibt. Man muss vielleicht einmal ganz kurz auf das Konzept zu sprechen kommen. Die Marke Stromtank sagt, es gibt 1000 Produkte da draußen, die wunderbar den Strom filtern und dir alle Schweinereien aus dem Strom nehmen. Das Problem ist, sobald ich filtere, verändere ich was an der Phase. Und das heißt, mit Filterung, das kennt zum Beispiel, ich kenne einige Leute, die Gitarrenverstärker zu Hause haben, die sagen, ihre HiFi-Anlage läuft über einen Stromfilter, beim Gitarrenverstärker verbietet sich das, der klingt dann langsam. Und in abgeschwächter Form kann das auch Röhrenverstärker treffen und so. Und deshalb machen die das ganz einfach. Riesenakku wird vollgepumpt und diese Akkus, die sind nicht einfach nur so Durchlaufakkus, sondern die sind stark genug, um die Anlage für eine gewisse Zeit zu betreiben. 40 Amperestunden natürlich. Mit die Akkus haben, das habe ich ja gerade, Entschuldigung, aus dem Augenwinkel gelesen, 6000 Ladezyklen, die garantiert sind, ehe die getauscht werden müssen. Das entspricht so, unser Auto hat mal nachgerechnet, 15 bis 20 Jahre müsste man mit den Akkus eigentlich hinkommen, ohne Probleme zu haben. Der S1000 ist nicht nur der kleine Einsteiger, sondern das ist dann eben auch so das kleine Gerät als Problemlöser für zu Hause. Wer sich ein bisschen mit Strom auskennt und 40 Amperestunden liest, wird denken, wow, das ist aber eine Menge Zeug. Aber wenn man da Endstufen anschließt, die wirklich allein schon im Leerlauf 100 Watt ziehen, kann man sich ausrechnen, dass man nicht weit damit kommt. Das ist also gewissermaßen der Stromtank für die Quellen und alle kleinen Signaleverarbeiter. Das hat unser Autor tatsächlich ausprobiert und ist dann am Ende dabei gelandet, der liebe Mischa Wirsal. Dass es am besten ist, wenn man die Endstufen in der Wand lässt, vielleicht noch mit einem Standardfilter dahinter. Und hier hat er den DA-Wandler, die Vorstufe, den CD-Spieler, den Streamer und solche Komponenten angeschlossen. Die wurden dann vom Stromtank super sauber beliefert mit dem Strom, den sie eben gerade brauchten. Und mit solchen kleinen Signalverarbeitern ging ihm dann eben der Saft auch nie aus.
Das ist nachvollziehbar. Ja, und da reicht 40 Amperestunden auf jeden Fall aus.
Ja, genau. Und jeder, der sagt, meine Endstufen müssen aber auch unbedingt gefiltert werden, der kann sich dann den 2500, 4000, 5000, wie sie alle heißen, mal genauer ansehen.
Es ist ja in dem Sinne kein Filtern, es ist ja einfach nur ein Trennen vom Netz und
ganz genau.
Aufbereiten. Ja, also da stimmt die Phase, da ist der Sinus sauber. Das ist ja wirklich ein temporäres Kraftwerk eigentlich für zu Hause, das dann dementsprechend aus dem Speicher heraus, unabhängig von dem, was jetzt gerade reinkommt, eben den sauberen Strom generiert. Und deswegen, das, was ich eingangs sagte, es hängt immer davon ab, wenn zu Hause das Netz an sich gut ist und mit ganz wenig Störungen belastet sind, ist der Effekt von dem Stromtank relativ gering. Bin ich aber zum Beispiel interessanterweise gerade auf dem Land, wo viele Solaranlagen auch laufen und die Wechselrichter unterschiedlicher Güte im Einsatz sind, dann kann ich sowas relativ gut merken und hören, gerade eben bei den Quellen. Ja, bei den Signalquellen habe ich auch den Effekt eher gehört als jetzt bei einer dicken Endstufe, muss ich sagen. Ja, also ich durfte den auch schon mal hören. Und es hängt wirklich davon ab. Also ausprobieren, ich glaube, da muss man auch sowieso in Kommunikation mit dem Händler des Vertrauens sein, um so ein Produkt auch richtig für sich und seine Anlage und dann auch den richtigen Typ auszusuchen. Vielleicht reicht die S1000 ja auch nicht. Ne? Das hast du ja gerade beschrieben. Und dann brauche ich vielleicht ein anderes Modell aus der Stromtankreihe.
Ja, das ist tatsächlich, das kann man hier gar nicht genug betonen, dass viele Leute sehen eben so, der S1000, den wir diesmal vorstellen, ist dann so der kleine Stromtanker. Mhm. Da gibt's den 2500er, den hatten wir schon mal, ich glaube sogar auf dem Titel der Ausgabe, in der er drin war, vor einem Jahr oder so. Das ist dann schon das etwas größere Modell, das wahrscheinlich ein bisschen besser klingt oder ein bisschen besser filtert oder wirkt oder was auch immer. Mhm. Das ist so nicht gedacht, sondern der große 2500 hat einfach, ist genau das gleiche Gerät mit einfach noch mal viel mehr Akkus. Und da sind es dann wahrscheinlich keine 40, sondern 60 oder sogar 80 Amperestunden gewesen. Da kann ich dann auch schon hier den Musical Fidelity Vollverstärker Boliden, der wird ordentlich Strom ziehen.
Ja.
Den kann ich da eine Weile betreiben, ehe ich nachladen muss. Das ist einfach tatsächlich, sind die für unterschiedliche Kontexte und für unterschiedliche Anwendungsfälle, ist das das immer gleiche Akku-Pack-Konzept, könnte man zusammenfassen.
Die haben es einfach skaliert, genau.
Ja.
Es geht ja um Beruhigung, es geht ja auch ruhige Arbeitsvoraussetzungen für unsere Anlage. Und wenn man das mal ganz konsequent an den Beginn der Wiedergabe stellt, dann bin ich ja eigentlich bei meiner Software oder Hardware, und das ist hier die Schallplatte beispielsweise, die kann ich natürlich so kaufen, wie ich sie kaufe. Ich kann sie auf meine Waschmaschine legen. Ich habe aber manchmal bei gebrauchten Sachen oder wenn ich bei Discogs irgendwie ein Schätzchen erstehe, was ich immer schon haben wollte, naja, und dann über Transport oder weil es falsch gelagert war, hat die doch eine Welle drin. Dann gibt's schon länger natürlich die Plattenbügler. Es gibt jetzt auch einen ganz erschwinglichen, den Flatten It. Ich finde den Namen ganz schön, von Project, zum erschwinglichen Preis. Der kann aber, und das, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so die Zielgruppe, ich habe nur verwählte Platten, Schrägstrich Platten mit Höhenschlag, sondern es gibt zwei Modi. Einmal natürlich Plattenbügeln, klassisch. Das heißt, auf eine bestimmte Temperatur erhitzen und dann in einer gezielten Abkühlung erreichen, dass die Platte, ohne sich zu verformen, also in der Rille zu verformen, dann platt wird. Es gibt aber auch den Temper-Modus. Das heißt also, dieses Material, und das ist tatsächlich etwas, was aus den Materialwissenschaften kommt, von Spannungen im Material, die durch den Pressvorgang, durch das, wie das Granulat an dem Tag bei welcher Temperatur in die Plattenpresse gekommen ist. Und es gibt ja auch unterschiedliche Pressverfahren inzwischen, die jetzt in anderen Maschinen, in neueren Maschinen gemacht werden. Da ist immer ein bisschen Spannung in diesem produzierten Vinylfladen. Und das kann man über das Tempern, das heißt also über das langsame oder entsprechende Erhitzen und dann gezielte Abkühlen, eben auch rausnehmen. Und ich habe mit dem Autor auch gesprochen und werde mir das tatsächlich am Wochenende jetzt auch anhören. Der hat mehrere Platten, die er identisch einfach mal gekauft hat, auch für den Test. Er hatte also die Originalplatte auf die Waschmaschine, die war schon platt, alles gut. Die zweite Platte, identische Pressung, identisches Presswerk, auch auf die Waschmaschine erstmal. Und dann eine davon getempert. Das heißt also, die Spannungen aus dem Material herausgenommen. Das ist gang und gäbe auch teilweise im Automobilbau, was Stähle angeht. Und da hat er einen sehr großen Zuwachs gehört, der über das hinausgeht, was eben Höhenschlag gegen Nicht-Höhenschlag ausmacht, sondern gerade das Tempern, was diese Flatten-It-Maschine vom Project kann, hat ihn sehr überzeugt, und ich weiß, dass er die käuflich erstanden hat. Also insofern, und bis der überzeugt ist, dann weiß ich auch, das muss richtig gut sein. Und für 800 Euro ist das, glaube ich, ein Zubehör.
Gerade kannst du nichts sagen.
Im Plattenbereich, da kann man nichts sagen. Und es ist auch immer, ja, also Plattenwaschen kennst du dann selber, es hat was Kontemplatives manchmal. Also es beruhigt einen, man kommt ein bisschen runter. Man nimmt sich die Zeit, das Hören vorzubereiten. Genauso wie man natürlich, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen beeinflusst, ich war letzte Woche in Schottland, habe natürlich auch eine Distillerie besichtigt. 10-jähriger Whisky muss 10 Minuten im Glas erst sein, damit er sich öffnet. Ein 18-jähriger sollte 18 Minuten im Glas vorher sein, damit er sich richtig öffnen kann, so sagen zumindest einige Distillerien. Und so ist es, glaube ich, ganz schön, wenn ich mir, bevor ich mich hinsetze, wenn ich aus dem Büro komme und noch teilgestresst bin und setze mich dann hin und lege eine Platte auf, ist vielleicht ein anderes Erlebnis, als wenn ich erstmal mich hinsetze, den Flatten It laufen lasse mit seinen Minuten, die er braucht, um das eben so her. Und dann aufzulegen. Dann bin ich runtergefahren, dann kann ich ganz entspannt hören. Ist ein bisschen was Kopfding, aber ich glaube, das spielt ja auch bei uns eine Rolle. Wie sind wir
meinst
drauf?
Meinst du, das ist so die Teezeremonie des High-Enders?
Ja. Also deswegen, ich bin gerade ganz, also wie gesagt, ne, ich gucke es mir jetzt am Wochenende erst an, aber ich kenne seine Beschreibungen, ich habe auch seinen Bericht gelesen und so wie er schreibt und wie er das beschreibt, der hat tatsächlich auch eine Platte, die ich selber hatte beim letzten Hören, wo wir tauschen uns da ab und zu aus, mal mitgebracht und selbst das konnte man hören. Also das war wirklich ein spannendes Zubehör. Du hast aber vorhin einmal gesagt, ein Kollege hatte ein Problem und wir haben ein Problemlöser-Zubehörteil auch noch im Heft.
Ja, ganz genau. Die Entente Lagos, also die, das ist im Grunde genommen die konsequent ausentwickelte Variante des Spikes, so würde das der japanische Hersteller wahrscheinlich nennen. Die werden nämlich nicht nur, also die Spikes allein, die Lagos werden nicht allein ausgeliefert, sondern zu denen gibt es die Silent Mounts. Das sind so kleine Untertellerchen, die resonanzschluckend sind auf der einen Seite, resonanztötend, / dämpfend auf der anderen Seite, indem einfach unter dem Fuß unten eine andere Metalllegierung eingesetzt ist, sodass der Fuß irgendwie, keine Ahnung, schluckende Eigenschaften entwickelt und die Schwingungen, die vom Spike abgeführt werden, besonders gut aufnehmen kann. Die Spikes sind auch, sieht man sofort, die sind nicht konventionell geformt, wie man das von Spikes kennt, sondern die laufen immer spitzer, so unten, so konisch zu, dass Schwingungen, die abgeführt werden, eben sozusagen mit besonderem Nachdruck in den Fuß abgeleitet werden. Und was schön ist an den Dingern, ist, der Hersteller befasst sich eben mit allen Aspekten des Spikes, hinterfragt alles und benutzt zum Beispiel jetzt so Hohlhülsen zum Einschrauben. Mhm. Also der Stift, das Schraubengewinde, das man reindreht, ist hohl, weil die Japaner der Meinung sind, so nimmt der Fuß am meisten Störung vom Lautsprecher auf und schützt den Lautsprecher auch am effizientesten vor Trittschall, der vom Fußboden hochkommen könnte. Und dann gibt's so Kleinigkeiten, das sind Details, die Spikes selbst sind durchbohrt. Das hat einfach nur den Grund, man kann über Stifte, die dabei liegen, kann man die Spikes so besonders fein einstellen. Und das ist mir nämlich früher immer wieder passiert, wenn man dann die Kontermutter an das Lautsprechergehäuse zum Beispiel drehen möchte, damit der Spike richtig fest sitzt, dann verdrehe ich das Ding wieder. Mhm. Weil oftmals die Gewinde nicht hundertprozentig in den Lautsprecher reinpassen, so ein bisschen so ein Achtelmillimeter Spiel ist da immer und schon verdrehst du das wieder und ich kann das schlichtweg mit dem Stift festhalten. Also es wird genauso angedreht, wie man das haben möchte. Und das ist einfach, klingt im ersten Moment ein bisschen freakig, aber es ist auf jeden Fall so der Spike, der etwas besser ist als andere Spikes, könnte man fast sagen. So in der klanglichen Wirkung genauso wie beim Handling, wobei mit Sicherheit wenige von uns bis jetzt über das Handling von Spikes nachgedacht haben, glaube ich.
Tatsächlich ja, also da triffst du den Punkt, ich habe noch nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Aber ich kann das genau nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Denn die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht bei Lautsprechern, die dann zum Test gekommen sind und die haben dann Spikes und du willst die Kontermutter gerade anziehen.
Ja.
Und dann ist das, was du vorher eingestellt hast, leider wieder ein Tacken und dann musst du wieder gegen das und also es ist immer so.
Muss ich ganz ehrlich sein, das macht mich wahnsinnig. Könnte ich wie eine Katze so an die Decke springen und mich mit den Krallen da einfach für den Rest des Tages festhaken und alles anfauchen, was durch den Raum geht. Weil wenn du Lösung, irgendwie, jeder, der irgendwie eine große, schwere Box, wie wir haben ja im Verlag eine Sascha DAW, eine große, schwere Box mit vier Spikes. Also wer mal versucht hat, vier Spikes exakt auszunivellieren, das ist eine Kunst, da bist du eine Weile mit beschäftigt. Und dann denkst du so, Händeklatsch, Yippie, gleich werde ich mir irgendwo ein leckeres Eis holen, ich hab's geschafft. Und dann drehst du noch die Kontermutter an und versaust wieder alles. Und dann, so wenn man oben nochmal auf den Lautsprecher drauffasst und der kippelt auf einmal.
Ja, ein Traum. Ja, aber ich kenn's leider. Also insofern, ja, also das sind Probleme, die ich nicht wusste, dass ich sie hatte, ja. Die es aber gibt und die werden jetzt gelöst.
Ja, das ist genau das. Man wird mit so einem Produkt konfrontiert und denkt sich, ja genau, Bohrung, damit ich Spikes festhalten kann. Und wenn man es mal probiert hat, weiß man, ja, das ist genau das, was ich gebraucht habe.
Das sind auch so Sachen, die man ja eigentlich dann, also entweder natürlich durch uns, durch Magazine, die schreibende Zunft, auch die Kolleginnen und Kollegen im Internet, mal hört oder feststellen kann oder jetzt bei uns im Podcast. In der Regel zeichnet sowas natürlich auch einen guten Händler aus, der dich darauf hinweist, der sagt, hier ist eine Problemlösung und du warst beim dienstältesten Händler Deutschlands inzwischen für eine Reportage.
Mhm. Ja, es war im Grunde genommen nur so ein kleines Geburtstagsfest. Die sind offiziell 75 geworden. Wir reden natürlich von Linsbach in Bonn. Mhm. Wobei Dienstälteste habe ich hier in unseren Unterlagen steht das auch in Anführungsstrichen, weil die mussten selbst zugeben, ja, sie haben recherchiert, sie haben gesucht, sie haben sogar KI bemüht, sie haben nichts Älteres gefunden. Und ich muss gestehen, wir haben unsere eigenen Datenbanken abgegrast. Ich habe auch mal mit der KI gesucht und mit Google und was es alles gibt. Und es scheint so zu sein, dass Linsbach jetzt mittlerweile wirklich, ohne dass man es groß gemerkt hat, der älteste am Markt befindliche Händler ist. Hm. Wo man ja auch sagen muss, 75 Jahre im Jahre des Herrn 2025 bedeutet, die haben den Laden 1950 geöffnet.
Krass,
ja. Was ich eine sehr respektable Zeit finde. Wobei mir da auch gesagt wurde, der Begriff Laden ist natürlich für die ersten 10, 15 Jahre gedehnt. Aber der Linsbach hat halt damals in den 50ern angefangen, mit amerikanischen Radios zu handeln, die er sich irgendwie organisiert hat und hat das so aus dem Wohnzimmer herausgemacht. Ich glaube, ab den frühen 60ern, spätestens Mitte der 60er, gab es dann einen echten Laden. Institution, nach wie vor ein toller Laden, weil das da in dieser ehemaligen koreanischen Botschaft auf der Bundesallee untergebracht ist. Ganz tolle. Ist das die Bundesallee? Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung, da am Rande der Bonner Innenstadt. Man kann wunderbar vom Sushi-Essen rüberlaufen zum Linsbach. Und Linsbach rief und alle kamen. Es war die Hölle los. Es waren Echoface war da, AudioQuest war da, ganz viele Hersteller mit Vertriebsvertretern, die da die Anlagen betreut und vorgeführt haben. War ein tolles Erlebnis. Und es gab, ich hatte schon das Portemonnaie in der Hand und die Bockwürste waren sogar umsonst.
Aber das ist auch etwas, was, glaube ich, nach wie vor eine eigene Qualität hat, nämlich in den Laden zu gehen, sich die Dinge anzuhören, auch anzufassen, in den Austausch zu gehen mit dem Händler des Vertrauens, was ja auch manchmal ja bis zu einer freundschaftlichen Beziehung wird zwischen Kunden und Händler. Ja. Zumindest habe ich das so auch festgestellt. Also mit einem meiner ersten Händler bin ich nach wie vor sehr gut befreundet. Der ist inzwischen gar kein HiFi-Händler mehr, aber wir machen ab und zu noch zusammen Musik. Und das bin ich, glaube ich, kein Einzelfall, also bei solchen Sachen. Und in so Läden reinzugehen und zu gucken und zu entdecken, ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen Eskapismus, aber es tut uns gut. Also mir zumindest tut sowas gut. Es ist ein geschützter Raum, der gleichzeitig Dinge beinhaltet, die mir gut tun, die mir Spaß machen. Und da zähle ich auch eigentlich Plattenläden dazu. Und da haben wir eine neue Serie aufgelegt, weil wir genau dieses Gefühl haben. Also da ist doch was. Und warum gibt es das anachronistische Ding, Plattenladen überhaupt noch? Und der Kollege Roland Schmenner hat da sowieso immer ein Händchen für, so Orte zu finden.
Ja, haben wir uns, beziehungsweise das hat der Roland uns so angeboten, weil er tatsächlich ja ein leidenschaftlicher Vinylsammler ist. Wenn er irgendwie bei einer seiner Städtereisen unterwegs ist, dann besucht er immer auch Plattenläden und meinte, das wäre doch super cool, da mal so die Besten von vorzustellen. Die Grundidee bei der ganzen Geschichte ist natürlich, sich auf Plattenläden zu konzentrieren, die so eine Signature haben, irgendwie eine Idee, warum sie das machen. Und das Ganze muss sich nach Möglichkeit auch im Portfolio widerspiegeln. Also er ist zum Beispiel diesmal bei Oye Records oder Oye Records. Wir wissen nicht, wie man das ausspricht, in Berlin, Prenzlauer Berg.
O-Y-E, glaube ich, geschrieben, ne?
O-Y-E geschrieben. Mhm. Wir sind, er selbst meint, das ist Oye Records. Und ich denke immer, wenn ich das lese, das ist Oye. was mal irgendwie Prenzlauer Berg, es würde auch passen. Und den hat er jedenfalls vorgestellt mit seiner sehr, sehr ausgefallenen, mit seinem sehr, sehr ausgefallenen Sortiment. Und ich weiß, wir haben auch weitere Läden in Köln, in Kopenhagen hat er schon einen besucht. Ich glaube, in Belgien, in Brüssel war er und wir hatten da schon verschiedene andere Reportagen. In New York hat er auch einen besucht. Also so kleiner Teaser auf die nächsten Ausgaben. Da kommen große Dinge.
Ja, einfach was zu entdecken. Und wie ich gerade gesagt habe, es ist einfach ein Ort, wo man sich, glaube ich, wohlfühlen kann, wo man ein Stück weit abschalten kann und einfach seinem Hobby nachgehen kann, Platten durch schauen. Ich mache es immer wieder gerne und wenn ich in andere Städte fahre, in andere Länder fahre, ich gucke tatsächlich nach, gibt es hier einen Plattenladen und freue mich dann, wenn es was gibt und wenn es dann eben was Besonderes noch ist, freue ich mich umso mehr. Da gibt es natürlich die Platten und bei Platten habe ich auch wieder ein paar Rezensionen beisteuern können. Wir haben immer einen großen Musikteil bei uns im Heft. Da gibt es auch Wiederentdeckungsmöglichkeiten, auch sowas haben wir da, oder wir gucken uns eben klassische Alben an. Ich habe mir jetzt zwei aktuelle Alben rausgesucht, die ich durchaus empfehlen kann. Das erste wäre eine amerikanische Band, die hat jetzt ihr Debütalbum rausgebracht, das heißt, niemand muss die kennen und niemand kennt sie bisher. Die heißen Late Night Drive Home, das ist also der Name der Band und das Album heißt As I Watch My Life Online. Und da geht es tatsächlich bei dieser klassische Rockbesetzung Band, so Indie-Rock-mäßig, um das Thema Leben im und mit dem Internet. Ja, also kritische Texte über die Selbstdarstellung, über die Macht der sozialen Medien bis hin dann, ja, zu sowas Profanem wie Pornosucht im Internet. Auch da soll es ja den einen oder anderen geben. Und darüber singen sie. Und das klingt alles interessant. Es hat starke Melodien. Es hat auch einen gewissen Pop-Appeal. Das liegt unter anderem an der Produktion von Sonny DePerry. Der hat auch Bands wie M83 oder Portugal The Man produziert. Das ist nicht high-endig. Also ich würde es nicht sagen, dass es eine Testplatte ist. Aber es macht Spaß, weil es dicht und stimmig produziert ist. Man kann das Album als Ganzes ganz gut hören. Und da kommt noch so ein Goodie mit rein. Das Album gibt's auf Vinyl. Die Platte dauert 50 Minuten und klar kann ich 50 Minuten, das machen ganz viele, auf eine Vinyl draufpacken, 2x25 Minuten. Irgendwie geht's von der Kapazität. Aber in Sachen Dynamik, Lautstärke bin ich dann schon ein bisschen begrenzt, was meine Auslenkung der Rille angeht. Und die waren jetzt sehr konsequent und haben gesagt, nö, machen wir ein Doppelvinyl raus. Und das klingt natürlich dann wirklich in der Pressung echt gut. Also muss ich sagen, und das macht dann Spaß. Natürlich muss ich einmal mehr aufstehen, um die Platte umzudrehen oder zu wechseln. Aber das finde ich einen schönen Ansatz. Ja, und ein bisschen in Bewegung bleiben schadet ja eigentlich nicht. Ich habe eine andere Platte, da sind nur 6 Stücke drauf. Und die meisten von euch und von uns kennen dieses Album schon. Das ist das aktuelle Kari Bremnes Album Enne Hör. Das ist im letzten Jahr bereits erschienen im Download und im Stream, das heißt also digital erschienen. Analog beziehungsweise physisch war Kari Bremnes bei uns schon immer bei Strange Ways Records im Indigo-Vertrieb und da ist jetzt tatsächlich daraus eine Vinyl entstanden. Und dieses Album schließt nahtlos an DWH, also das Album davor, an. Das ist diese Bengt-Hansen-Produktion mit den weiten Räumen und ihm im Chor so zum Schluss eines jeden Stückes. Und das klingt so ein bisschen immer, ja, teilweise elektronisch, obwohl es ja überwiegend akustische Instrumente sind. Von den Melodien her würde ich sagen, es ist mehr vom Gleichen. Also da wäre mein einziger Kritikpunkt, weil es ist halt Kari Bremnes auf hohem Standard. Es ist nichts Neues. Also sie erfindet sich auf diesem Album wirklich nicht neu. Aber wer mehr davon haben möchte, ist in guter Qualität und jetzt auch auf Vinyl, da kann ich die Enne Hör von Kari Bremnes auf jeden Fall empfehlen, die jetzt in diesen Tagen, ich meine im September, dann bei uns in den Läden stehen wird. Das Cover ist das gleiche wie das digitale, wird man also dementsprechend finden. Finden konnte ich früher Dinge tatsächlich auf Messen, tun wir heute noch. Wir sprechen immer über Messen und eine dieser Messen, wo ich früher immer hingehen musste, so aus dem Gefühl raus, war natürlich die IFA in Berlin. Ja, die IFA in Berlin und HiFi ist kein Match mehr, oder?
Nicht mehr wirklich, muss man sagen, mit langgezogenem N am Anfang. Das ist tatsächlich so eine Sache. Also ich habe nach wie vor das Gefühl, dass ich gerne auf die IFA möchte, einfach weil das, es ist ein Erlebnis. Die IFA ist kunterbunt und da passiert ganz viel. Und es gibt in jeder Halle was anderes zu entdecken. Aber für HiFi hat das schon länger keine Relevanz mehr. Also ich kann mich da an ein Erlebnis von meiner letzten offiziellen IFA erinnern. Das war 2019, so in den letzten Stunden vor der Pandemie, wir erinnern uns. Ja. Bin ich irgendwie mit 1000 Terminen nach Berlin gefahren, hatte dann zu meiner eigenen Überraschung, war ich da am Donnerstagvormittag mit fertig. Also so Eröffnung und nach 3 Stunden hatte man alles gesehen, was mit HiFi zu tun hatte. Und dann bin ich allerdings raus in den ehemaligen Fernsehgarten, wo heute ja eher Konzerte als TV-Shows stattfinden. Hab mich da mit einer Currywurst zu Leuten gesetzt. Die haben man trägt als Journalist immer so ein Bämbel um den Hals, wo drauf steht Presse und das Medium steht auch unten drunter. Die haben mich da drauf angesprochen, fragten, was ich da mache. Und dann habe ich gesagt, HiFi, aber so wirklich viel zu entdecken gibt's hier nicht. Und da sind die aus allen Wolken gefallen und meinten, wieso? Nein, sie waren gerade in der Halle und da gibt's tolle Bluetooth-Lautsprecher und sie waren in jener Halle. Also ja. Man merkt einfach, man lastet das der IFA immer an, dass die unsere Art, Musik zu hören und Musik zu genießen, nicht mehr abbildet. Klassisches Hi-Fi und High-End. Dabei sind eigentlich wir diejenigen, die sich in eine Blase hineinbewegt haben, wenn man mal ganz offen zu sich selbst ist. Denn der Massenmarkt wird auf der IFA immer noch ganz lupenrein, sauber und ohne große Lücken abgebildet. Es ist halt heute der kleine Aktivlautsprecher mit Bluetooth-Empfänger, es ist die Soundbar, es ist der TV-Bildschirm, der bei vielen Leuten auch als eigentliche Quelle daheim mitläuft.
Also das Home Audio heißt das ja auch, genau.
Ganz
ja.
Genau, Home Audio und das klassische Hi-Fi und High-End hat da einfach nicht mehr so viel verloren, weil die Marktrelevanz eine deutlich andere geworden ist, nenne ich das jetzt mal vorsichtig und wertneutral. Also die IFA ist immer noch das, was sie immer war, mit ein bisschen weniger Blim-Blim, weil keine Live-Übertragung mehr im TV. Aber es ist wie mit so einer Beziehung, wo man nach einigen Jahren dann sagt, es hat sich auseinandergelebt, es passt halt einfach nicht mehr.
Es gibt ja Alternativen. Ja, wir sprechen immer wieder über die Messen jetzt in Deutschland. Wenn ich ein bisschen über den Tellerrand rausgucke, gibt es aber, ich glaube, also ich höre es immer wieder raus, wie das denn dein Herz aufgeht, wenn du von deiner emotionalen Lieblingsshow sprichst.
Nicht, dass ich das überbewerte,
aber ich glaube, deine IFA. Aber da muss man ein paar Stunden fahren.
Das ist tatsächlich so, dass wir dieses Jahr auch mit einem vollen Paket an Kollegen hinfahren werden. Wir sind zu viert angemeldet. Es gab letztes Jahr so ein bisschen Reibereien, weil 1-2 Leute zu Hause bleiben mussten und die haben tatsächlich so verschnupft geguckt auf der Weihnachtsfeier, dass wir gesagt haben, es geht nicht, wir müssen nächstes Jahr wieder alle nach Warschau. Damit ist jetzt auch das Kind genannt. Es geht natürlich um die Audio-Video-Show in Warschau, die mittlerweile meiner Meinung nach die führende Publikumsmesse Europas ist, wenn nicht weltweit. Das weiß ich nicht genau, weil ich nicht alle Messen kenne, aber das ist die Messe, wo man Dinge erleben, aus nächster Nähe begaffen, betatschen kann. Da ist wirklich, es ist ein vollkommen anderes Flair. Und es herrscht eben auch so ein bisschen IFA-Stimmung, zumindest in dem Fußballstadion. Während sich der klassische, ich bastel gerne selber Lautsprecher, High-End-Frickler, nenne ich das jetzt mal, ohne das abwerten zu meinen, der wird in dem Hotel, wo die Kernmesse stattfindet, super glücklich sein. Und wie uns der Messeveranstalter letztes Jahr beim Abendessen schon erzählt hat, könnte er eigentlich mittlerweile neben dem Hotel, dem Golden Tulip und dem Fußballstadion noch eine vierte Venue aufmachen. Also noch einen weiteren Veranstaltungssaal dazu rufen. Da findet er aber nichts, was irgendwie im Umfeld liegt. Er könnte zur Messe gehen und dann ist die zu zerfasert. Das bringt nichts mehr. Die Rumfahrerei ist jetzt schon für viele Leute zu anstrengend, weil das wirklich einen Haufen Zeit frisst, mit dem Bus rüber zum Stadion und zurückzufahren.
Aber das ist eine volle Messe. Also da gehen die Leute hin und es ist riesengroß, richtig?
Ja, ganz genau. Es ist eine vollwertige Messe. Eintritt ist frei, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube, der Eintritt ist frei. Oder? Das ziehe ich zurück.
Vorher bitte recherchieren, ja, genau.
Ich muss ganz ehrlich sein, da bin ich tatsächlich ein bisschen blind in der Hinsicht, weil wir machen natürlich eine Akkreditierung im Vorfeld.
Über Presse,
bei der Bericht ab und dann kriegen wir das Ticket fertig. Also so privilegiert ist man dann eben als HiFi-Journalier.
Das ist richtig, ja.
Für alle anderen gibt es in Deutschland eben die süddeutschen HiFi-Tage, die deutschen HiFi-Tage in Darmstadt und was da noch so alles stattfindet. Inklusive dieses Jahr im November noch der nachnominierten Züricher Finest Audio Show ist das, glaube ich, sogar. Weil wem es entgangen ist, dadurch, dass die High-End nächstes Jahr nach Wien umzieht, fällt ja die Wiener Finest Audio Show dieses Jahr aus. Und da haben wir vor einigen Wochen die Ankündigung gekriegt, dass am 1. 2. November ein Ersatztermin in Zürich stattfindet, von dem vorher keine Rede war.
Okay. Ja, das, so kommen wir zumindest in dem Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ins Komplette. Dann sind wir genau. wirklich gut abgedeckt und das ist eine Sache, über die wir dann natürlich auch über die einzelnen Messen, ich bin mir sicher, wir sprechen auch über Warschau in der nächsten Podcast-Folge vom Fidelity.
Ich habe so ein Gefühl, ja.
Ganz, ganz latent, genau. Ich würde es für heute tatsächlich beenden wollen, weil wir schon ganz gut in der Zeit sind. Also wer uns bis hierhin gefolgt hat, gefolgt ist, vielen, vielen Dank für die Geduld, fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Mitreden, fürs vielleicht auch Weiterleiten, Teilen. Da freuen wir uns sehr drüber und sind natürlich auch immer offen für Anregungen und Kritik und überlegen jetzt schon, was wir in der Folge 23 dann machen werden. Wir haben eine Liste von Interviewpartnern. Da hängt es immer davon ab, wie passt das zeitlich mit uns, mit den Interviewpartnern. Vielleicht haben wir dann wieder ein Gespräch drin. Aber wir unterhalten uns auf jeden Fall über HiFi. Wir unterhalten uns auf jeden Fall über die Fidelity. Und wir unterhalten uns über das, was uns gemeinsam Spaß macht, nämlich Musik genießen, mit Musik zufrieden sein und ja, ein Stück weit friedliches, gemeinsames Erlebnis irgendwie kreieren zu können. Philosophische Exkurse jetzt mal zu Ende. Ich bin Frank Lechtenberg, du bist Carsten Barmbek. Wir sagen bald Tschüss, freuen uns aufs Wiederhören bei der Folge 23. Bis dann, ciao.
Ich wünsche einen wundervollen Herbst. Ciao.